Moin, Pam.
Ja, hallo, hi Philipp. Ich
Hi.
bin ganz gespannt und aufgeregt über diesen Podcast, weil wir machen was Neues.
Oh ja,
Ich
du.
finde, wir würdigen unsere Zuhörer und nehmen ihre Fragen wirklich ernst. Und ja, sag du was
Ja,
dazu.
genau. Also ich erkläre mal, worum es heute geht, weil es ist wirklich ein wilder Ritt, auf dem ich ein wildes Pferd, das ich versuche zu zähmen. Wir haben seit heute, ich kann es noch kaum glauben, weil wir nehmen das am Freitag auf, aber jetzt ist ja eigentlich Montag, wenn er rauskommt, und meine To-Do-Liste ist immer noch lang, und jetzt kommt's, unseren neuen Einführungskurs auf der Webseite kaufbar, buchbar zu haben. Und das wird ein ganz, ganz tolles Produkt, finde ich. Also wirklich, wir haben uns viele Gedanken gemacht, warum wir die Einführung jetzt so machen, wie wir sie jetzt machen. Es hat sich nämlich einiges geändert. Und das würde ich gerne ganz kurz erklären. Und dann werden wir Fragen beantworten. Tatsächlich werden wir haben viele, viele Fragen gesammelt. Und oft gehen wir relativ schnell tief. So, wir vertiefen sofort, wir gehen in innere Nöte und Ängste und alle möglichen Fachterminologien enneagrammatisch. Aber ich habe mir gedacht, wir haben uns gedacht, für diesen Podcast heute, für die Einführung, Thema Einführungskurs, da können wir doch auch mal wieder so ein paar Fragen, die wir ständig bekommen, so einfache, typische, ich nenne es einfach mal
Ja, was
Anfängerfragen,
ist das Enneagramm?
beantworten. Genau. Also genau, das, was ist das Enneagramm, wird im Einführungskurs erklärt, aber so ein paar typische Fragen, genau. So, also fangen wir erstmal mit dem Einführungskurs an. Ein kurzer Exkurs, warum wir das überhaupt anfassen. Wir haben üblicherweise in den letzten, ich würde sagen, Jahrzehnten, seit wann machst du die Einführung?
91, meine erste.
Wow. Und die war dann schon 3 Stunden?
Das war auch live. Damals gab es kein Online, ne? Es war
Klar.
live. Das war vielleicht sogar mehr, es vielleicht 4 Stunden.
4 Stunden. Also es war immer mindestens 3 Stunden.
Ja, das auf jeden Fall.
Also seit 1991. Das ist schon wild, Pam. Machst du Einführungen mindestens 3 Stunden pro Abend, um das Enneagramm zu erklären?
Ja.
Und wir hatten in den letzten Jahren, wo wir viel online gemacht haben, immer mehr die Erfahrung gemacht, dass es ein sehr präsentierendes Format ist. Es
Ja.
ist aktuell, die letzten 5 Jahre, seit ich dabei bin, ist es online, 3 Stunden, 18 bis 21 Uhr. Und wir präsentieren sehr viel Inhalt. Eigentlich immer wieder die gleichen Modelle aufs Neue. Was ist das Enneagramm? Was ist das Strukturmodell? Was sind die 3 Zentren und die 9 Stile und so weiter?
Ich
Und
muss hier dazu sagen, weil mir fällt ein, was war meine Richtlinie damals, 91? Wie
ja.
fängst du mir so ein komplexes Thema an, irgendwie als Einführung zu vermitteln? Und ich weiß, ich hatte meine 4 Ws. Was ist es? Worum sollte man es lernen und anwenden? Woher kommt es? Und was genau macht man? Was ist die Praxis? Das war dieses Lenkung der Aufmerksamkeit und eben alles über sich reflektieren, also reflektieren, sich mitteilen. Das waren meine 4 Ws. So habe ich diese Einführung begonnen mit Enneagramm.
Ja, tatsächlich ist von diesen vier, die beantworten wir ja immer noch. Also die Struktur hat gehalten. Wahrscheinlich nur ein bisschen inhaltlich angepasst und etwas präziser heute als 1991.
Und viel mehr Information.
Viel mehr Information
Viel
auch,
mehr
ja, genau.
Information.
Und genau, so, das ist 3 Stunden gewesen. Und wir haben richtig gemerkt, dass es für uns, also langweilig ist es ja nie, irgendwie mit Menschen und dieses Erklären und in die Arbeit. Wir sind ja total begeistert dafür. Aber es ist schon so, man erklärt halt zum 40. Mal das Modell, das man schon 40 Mal erklärt hat. Und irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, eigentlich ist unsere Expertise ja eher darin, mit den Menschen zu arbeiten, zu vertiefen, Fragen zu beantworten, in die
Fragen
Themen
zu
reinzugehen.
beantworten, genau.
Und
Die abholen, wo die gedanklich unterwegs sind, das ist wirklich die Kunst, gerade in der Einführung, gedanklich abzuholen, weil die interpretieren, gerade am Anfang, weil die wissen noch nicht wirklich, was es ist, die interpretieren alles Vokabular, was wir erzählen, immer auf ihre eigene Art, um ihre eigene Fokus zu dienen, ne? Und das ist wichtig, dass wir da Zugang haben und ein bisschen intervenieren können.
Genau. Und genau aus diesem Grund haben wir uns jetzt gedacht, okay, wir machen es ab sofort so, also ab jetzt, ab heute. Es ist ein Videokurs, der geht 60 Minuten wirklich zu den wichtigsten Basics. Was ist das Enneagramm? Wie finde ich meinen Stil? Was ist das Strukturmodell? Also wie ist meine Wahrnehmung auf die Welt? Und dann einfach nochmal die drei Intelligenzen und die neun Stile beschrieben. Das ist da der Videokurs. Und den kann man sich auch in der Zeit selber angucken. Man kriegt Zugang zu einem Bereich. Man hat wirklich die Möglichkeit, sich das in seinem Tempo anzugucken. Und dann gibt es ein Live-Webinar, nämlich eine Stunde. Und das ist dann über das ganze Jahr verteilt. 8 Mal, glaube ich, habe ich jetzt gezählt. 8 Termine über das Jahr verteilt. Und weil wir eben dieses Vertiefen und gemeinsam arbeiten so wichtig finden, kann man da gleich 2-mal teilnehmen. Also man wählt sich die Termine aus, 1 Stunde jeweils, und kann 2-mal dabei sein, um einfach zu vertiefen, Fragen zu stellen. Wir machen auch kleine Übungen, Selbstreflexion. Also und ja, ich glaube, das ist ein Win für alle, für die, die kommen, und auch für uns als Trainer.
Dann habe ich das richtig verstanden, Philipp. Dann sind das 60 Minuten sozusagen inhaltliche Theorie, die man für sich selber erarbeitet. Mhm. Und dann gibt es 2 Stunden live online, wo man einfach mit anderen austauschen, fragen und einfach das, was man so verstanden hat, vertiefen kann.
Genau. Richtig? Die 2 Stunden dann aufgeteilt in jeweils 2 mal 60 Minuten. Weil das ist nämlich auch immer so schön. Die Fragen werden ja präziser und tiefer, je länger man anfängt, sich selber zu beobachten.
Ja.
Also das ist, finde ich, auch immer, deswegen haben wir es auch so ein bisschen, wollten wir es aufteilen.
Mhm.
Ja, also es ist natürlich nach wie vor, es ist ein Einführungsangebot, eben damit man wirklich weiß, wovon sprechen wir einfach und warum ist es einfach auch so wertvoll, das Enneagramm in seinem Leben zu haben. Mhm. Und ab da kann man natürlich, klar, du weißt ja, wie tief wir dann gehen in unseren Seminaren und so. Also
absolut, in Seminaren auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein Zwischending zwischen dieser Einführung. Es gibt ja dann noch, dann kann die schon an diese Entwicklungsgruppen teilnehmen. Ist das richtig?
Genau, es gibt dann Entwicklungsgruppen. Das ist auch online. Das sind diese dann 3 Stunden.
Einmal im Monat so ungefähr.
Mit auch bestimmten Themen, Vertiefungsthemen, ja, genau.
Und was ich verstehe, ist, dass es wird noch mehr Online-Kurse geben, wo die sogenannte, die tiefere Aspekte vom Enneagramm,
ja,
was die wieder für sich erarbeiten können, auch in Vorbereitung auf in Live-Seminaren teilzunehmen oder im Coaching-Ausbildung teilzunehmen. Ist das richtig?
Ja, ich lass uns einfach mal so ein bisschen behind the scenes, weil ich glaube, vielleicht ist es ja auch interessant. Das ist nämlich auch unter anderem alles hier so noch kurz vor knapp, meine To-Do-Liste noch so lang, weil eigentlich haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Kurs mittlerweile entwickelt, die sogenannten Enneagram Essentials, die kommen aber erst dann in den nächsten Wochen, und da sind tatsächlich 4 Stunden Informationsmaterial, Videomaterial drin, ganz präzise Informationen, wirklich eigentlich alles erklärt. Da waren sogar schon Leute, haben so ein bisschen Zugang, die bei uns Ausbildung gemacht haben und haben gesagt so, wow, das ist ja sogar für mich als jemand, der das echt gut kennt, sogar noch ein richtig wertvoll so zu haben.
Okay.
Nachschlagewerk und das hat man dann immer an einem Ort. Also die fanden es richtig gut. Auf jeden Fall, das wäre für eine Einführung viel zu viel zu viel, ne? Also, dass Leute 4 Stunden erstmal Material gucken, bevor sie irgendwo in einem Live-Webinar sind, das haben wir dann irgendwie strategisch, machte keinen Sinn.
Und ich finde es gut, weil ich möchte nach wie vor vertreten, mündliche Tradition. Also, dass man das Enneagramm, man kann über das Enneagramm lesen, aber verstehen, was hinter die Worte steckt, dafür muss man halt mit anderen reden. Man braucht diesen lebendigen Austausch, also diese Form des Lernens, indem man die Geschichte weitererzählt, die Struktur, die ganze Theorie weitererzählt, aber dann bitte im Austausch, dass man die Theorie gut erfassen kann, gut in seinem System ein bisschen sauber halten von die eigene Interpretation, nur von den eigenen Enneagrammstil. Das ist die Gefahr. Also wir müssen schon gucken, dass wir etwas breiter hören und sehen und verstehen.
Aber ich finde, das ist die perfekte Überleitung. Lass uns jetzt mal in die erste Frage gehen, weil eigentlich hast du schon fast beantwortet. Ich mache eine Frage dazu. Da war nämlich eine Frage, die kriegen wir tatsächlich immer mal wieder. Ich versuche sie so ein bisschen zusammenzufassen. Warum es denn so schwer ist oder warum wir denn so betonen würden, dass es denn so schwer sei, und auch viele andere in der Enneagramm-Welt betonen das ja, seinen eigenen Enneagramm-Stil zu finden. Was sagst du dazu?
Ja, meine erste Reaktion ist, weil das Enneagramm bestätigt nicht dein Selbstbild. Nicht. Das ist die erste Überraschung. Auch für mich damals. Du kannst noch so viel Therapie gemacht haben, du kannst noch so viel Selbstreflexion an dir gearbeitet haben und hast noch nicht auch nur annähernd deine Grundlebensstruktur, womit du die Welt interagierst, von deinem Enneagramm-Stil, da hast du noch keinen Kontakt dazu bekommen. Du hast noch kein Wort gehört für deine sogenannte Fixierung oder Leidenschaft. Also, es bestätigt nicht dein Selbstbild. Es bringt dich auf eine viel tiefere Ebene in Kontakt mit dir. Es ermöglicht dir, mehr von dir zu verstehen, als du vorher das konntest, was deine Grundmotivation ist im Leben. Und alleine das Thema, diese fokussierte Konzentration auf die Welt, aufgrund von deinem Enneagrammstil, das weiß kein Mensch vorher. Also darüber bewusst zu werden, ist einfach dieser Quantensprung im Bewusstsein. Und das kann dein Selbstbild natürlich nicht bestätigen. Das kann es nicht. Es hat diese Information nicht zur Verfügung.
Das ist so, ich finde, das will ich nochmal vorheben, fokussierte Konzentration. Damit ist gemeint dieses, welche Themen sind für mich, und wir sprechen hier übrigens die ganze Zeit unbewusst, welche Themen sind für mich unbewusst, die ich wahrnehme?
Aufgrund von meinem Enneagrammstil. Was sind die Themen, die für meinen Enneagrammstil interessant sind, am interessantesten sind?
Wenn ich jetzt, ich mach's mal weg von Psychologie, wenn ich in einen Wald, ich stehe im Wald und schaue im Wald umher, dann brauche ich irgendeinen Ankerpunkt für meine Wahrnehmung. Ich muss etwas anschauen, fixieren, fokussieren, damit ich es wahrnehme. Es ist eigentlich nicht möglich, jeden Strauch, Baum, Blume zu erkennen. Wenn ich das jetzt auf Enneagramm und Psychologie übertrage, dann, wenn ich so Worte sage wie Klarheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Autonomie, Beziehung, Image, Sicherheit, Orientierung, alle diese Themen können unbewusst sehr wichtig für uns sein und Menschen, die vielleicht in einem Zentrum sind, die zum Beispiel Kopfmenschen mit Angst eigentlich verbunden ist und viele kommen zu uns und sagen, Angst kenne ich nicht, habe ich nicht. Das ist genau dieses, das Absolut. Bestätigt nicht dein Selbstbild, weil unbewusst ist es schon so gut gelernt, nenne ich es mal, darauf zu achten, dass es erst gar nicht passiert, dass ich Angst bekommen könnte zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr kompliziert war, aber...
Und in einen Wald hineingehen kann sowohl, je nachdem, was dein Enneagrammstil interessiert, oh, endlich allein, endlich einen gesicherten Rückzug, hier wird mich kein Mensch wenigstens stören, zu, oh, hier bin ich aber ganz allein, die Angst, alleine zu sein, die Angst, nicht mehr andere Menschen zu sein. Oder diese Verschmelze mit die Natur, dieses wirklich in Kontakt mit sich, mit Körper, mit eins sein, weil man so mit die Natur sich verschmelzen kann, nur im Wald, weil nichts anderes dich stört. Also die Möglichkeit, schon im Wald, nach deinem Enneagrammstil zu reagieren, emotional, energetisch und dann natürlich auch gedanklich, ist schon gegeben. 9 unterschiedliche Arten beim Eintreten in einem Wald. was für eine emotionale, energetische Erfahrung und was für Worte, was für Sätze man hört in seinem Kopf. Ne?
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch ein zweiter wichtiger Aspekt, diese Schwierigkeit, den Stil rauszufinden, zu benennen, ist eben Verhaltensweisen. Und eben die unterschiedlichen Motivationsgründe, warum ich mich wie verhalte. Eben auch wieder unbewusste Motivation. Aber gerade diese Beispiele, die wir ja immer wieder hören, Leute kommen zu uns. Es ist immer so ein bisschen zyklisch, wer gerade, welcher Stil gerade ein bisschen mehr sagt, wer zu uns kommt. Also eine ganze Zeit lang waren es viele Neuner, die gesagt haben, sie sind neun. In letzter Zeit erlebe ich viele Leute, die sagen, sie sind eins.
Ja.
Ja. Und das ist gerade bei uns ein bisschen mehr. Und interessanterweise, dann fragt man, und warum denkst du, dass du eine Eins bist? Ja, ich bin kritisch, ich muss alles optimieren, ich muss alles 100%.
Ich habe immer negative Gedanken, habe ich gerade heute Morgen gehört.
Ja, also es ist wirklich noch lange nicht ein Indiz dafür, dass du Enneagramm-Stil 1 bist. Jeder Mensch kann kritisch sein. Ich würde sogar sagen, jeder Mensch ist kritisch, nur eben zu unterschiedlichen Themen.
Und ob eine 1 über sich denken würde, dass die negative Gedanken haben, ich glaube, für die meisten Einser sind diese kritische Beobachtung, wie etwas optimiert werden könnte, sind eigentlich gute Gedanken. Die haben eine gute Intention. Also schon alleine, dass die Bewertung, es ist gut. Ich glaube, wir haben sehr klar gemacht.
Ja,
ist ein bisschen komplexer. Und
es ist komplexer.
Die Bewertung, die eigene Bewertung kann ein Indiz sein, ein Sherlock Holmes Indiz sein, muss aber nicht.
Ich habe eine weitere Frage. Eine Person hat geschrieben, tatsächlich sogar, mit einem kleinen bisschen Kontext, sie hätte schon sehr viel gemacht in ihrem Leben. So Retreats und Bücher gelesen und ganz viel gemacht. Und die Frage ist, aber irgendwie, sie weiß nicht, wie sie weiterkommt. Also es ist nicht nachhaltig. Warum drehe ich mich trotzdem noch im Kreis? Also das ist eigentlich ihre Frage gewesen. Warum drehe ich mich trotzdem im Kreis, obwohl ich eigentlich schon so viel gemacht habe? Was sagst du dazu?
Ich finde, das ist eine von unseren wichtigen Themen. Und das habe ich sehr früh erkannt als wichtig. Etwas Information über dich zu haben, über deinen Enneagrammstil, zu wissen, dass du einen Enneagrammstil hast, ist der absolute Anfang von einer Journey, also von einem Entwicklungsweg, die eigentlich bis zum letzten Atemzug geht. Und ich glaube, viele denken, das ist so das Ende der Entdeckungsreise. Und das war's. Die haben nicht verstanden. Jetzt ist es wichtig, jetzt kommen die drei Zentren. Wir brauchen die drei Zentren. Wir brauchen das Wissen darüber. Und wir brauchen eine Praxis, die uns ermöglicht, diese drei Zentren zu öffnen und miteinander in Verbindung zu bringen. Diese Integration der drei Zentren. Weil durch diese Arbeit kommen wir in unsere Entwicklungsfelder. Automatisch. Wir bemerken, dass das eine Zentrum schwierig ist und das andere auch. Aber unser Hauptzentrum, manchmal merken wir sogar, wir haben nicht mal so einen guten Kontakt. Manche Bauchmenschen sagen, ich habe nicht so einen guten Kontakt mit meinem Bauchzentrum, obwohl ich offensichtlich eine 8 bin oder eine 1 bin. Aber das Wissen um, was ist Praxis, eine Entwicklungspraxis mit dieser Theorie. Und ich glaube, man kann bleiben bei so einer Art akademische Information begreifen wollen. Aber wenn man nicht den nächsten Schritt Richtung Praxis macht, also die eigene innere Beobachter, Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt, eine Akzeptanz und Wohlwollen, um das Herz zu öffnen, um Kopf und Bauch zu verbinden und. Das hören alle in unseren Podcasts. Aber Praxis ist einfach wichtig, um sich nicht immer im Kreis zu drehen. Mhm. Ohne Praxis schwierig.
Das Interessante ist, ich finde, das sind zwei Ebenen, dass sie sich im Kreis drehen. Das ist tatsächlich. Die eine Ebene ist genau, was du gerade sagst, ne? Ich bin gerade in einem Kreis Lauf, emotionaler Reaktionskreislauffolge 39. Ich bin gerade in einem Kreislauf, Gedankenkreislauf und ich will aussteigen. Das ist auf jeden Fall, da ist es, geht's gar nicht ohne Praxis, was du gerade erklärt hast. Ich glaube, was aber auch interessant ist, ist, obwohl ich so viel, weil das war so ein bisschen ihr Kontext, obwohl ich so viel gemacht habe, kommen diese Themen trotzdem wieder. Ich bin trotzdem wieder an der gleichen Stelle wütend, an der gleichen Stelle traurig, an der gleichen Stelle ängstlich. Und irgendwie verändert sich nichts, obwohl ich eigentlich weiß, was ich weiß, was ich sagen und tun müsste.
Ja, ja.
Aber irgendwie kriege ich es nicht hin.
Mhm.
Und weil ich bin ja auch im Recht, muss man ja ganz klar sagen. Warum? Also ich weiß, dass ich das jetzt so sagen sollte. Nehmen wir einfach mal das banale Wort, manchmal auch nicht so banale Wort, Entschuldigung. Aber eigentlich sehe ich es ja gar nicht ein, mich zu entschuldigen, weil.
Man erzählt seine Lieblingsgeschichte, um sich rechtfertigen. Aber du redest jetzt über Programmierung, ne?
Genau, das ist das Wort, ja.
Ja. Deswegen, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Wir haben schon angefangen. Aber eine Aufgabe, die wir haben, ist, immer präziser zu werden. Von diesem Anfang mit das Wort Enneagramm, eine Einführung, verstehen, was es heißt, die Entdeckungsreise selber, bis man irgendwann da ist an dem Punkt, oh, jetzt weiß ich, welchen Enneagrammstil ich habe. Dann geht die Reise weiter, die Innenschau, stimmt es? Mein Sherlock Holmes muss ja erkennen, dass es stimmt. Irgendwann spielt es dann meistens eine größere Rolle in Beziehung mit anderen Menschen. Meistens kommt das relativ schnell, diese Baustelle. Aber an dem Punkt, wenn wir nicht, wir brauchen eine Praxis mit Akzeptanz und Wohlwollen, dann beginnen wir auf diesem Weg, lernen, dich selber zu lieben. Und diese Praxis, dieser Weg, dieser Lernweg, haben wir alle vor. Also alle Menschen brauchen das. Und das hört sich nicht mehr so intellektuell interessant an. Für manche hört sich das schon sehr merkwürdig an. Und sie können sich nicht darunter vorstellen, was für ein Entwicklungsweg die dadurch gehen können, durch diese Praxis der Selbstliebe. Es ist nicht einfach. Es fordert uns, kostet Mut, kostet dieses the diligence, also diese harte Arbeit, sich dieses Thema zu widmen. Für seine eigene Entwicklung brauchen wir die Selbstliebe. Das heißt, wir brauchen Bauchzentrum, Herzzentrum, emotionale Intelligenz und dieses als Quelle, intrinsische Quelle für unser Kopfzentrum, um wirklich mehr zu sehen, dieses erweitertes Bewusstsein aktivieren zu können und in unser Leben zu integrieren. Und das ist Entwicklung, das sind Reifungsprozesse. So viele Möglichkeiten für Entwicklung. Wenn wir die Grundprinzipien von Praxis verstehen in Verbindung mit diesem intellektuellen Verständnis vom Theorie des Enneagramms, oder?
Ich finde, das hast du sehr schön erklärt. Und da will ich nochmal Bezug nehmen auf tatsächlich den Vorteil des Enneagramms in dieser Arbeit, weil, also warum machen wir Enneagramm und nicht irgendein anderes Modell? Weil ich erlebe genau, was du am Anfang gesagt hast, wenn man weiß, in welchem Enneagrammstil man zu Hause ist, könnte man ja sagen, ja, also ich kenne jetzt mein Sternzeichen, ich kenne mein MBTI und ich kenne meine Farbe in DISC. Da ist ja auch mehr oder weniger die Reise vorbei, die Entwicklungsreise, zumindest, sagen wir mal, zum Großteil. Hm. Und beim Enneagramm ist wirklich,
ja.
Wir sind jetzt bei 5%, wenn du deinen Enneagrammstil kennst. Jetzt geht's erst wirklich los. Und es geht so tief los, wie du es auch zulässt. Also es
ja.
gibt eigentlich keine Grenze nach unten in die Tiefe.
Ja, ja. Und da würde ich sogar sagen, nehme dir Zeit. Es ist dein Weg und es muss passen im Kontext mit deinem Leben, wie es gerade ist und wie viel du sonst los hast. Aber diese Praxis, die Absicht zu haben, sich selber dabei gut zu sich selber zu sein, sich selber dabei wirklich mit Achtung, Würde, Respekt, das, was wir immer so ein bisschen drüber reden, wenn wir über Kommunikation sprechen, übe es mit dir so umzugehen. Ja, das ist jetzt ein paar Wochen, wo du einfach nicht so viel Zeit hast, mutig und mit Due Diligence an dir zu arbeiten, weil du zu viel anderes hast. Das ist in Ordnung. Und das ist eine Zeit, wo du hinfällst, wo du bemerkst, oh, das geht gar nicht, jetzt bin ich wieder an diesem Punkt. Ach ja, das gehört zum Weg dazu. Erkenne es, benenne es und wieder aufstehen. Da wirst du was gelernt haben und weitergehen. Das ist diese Fleißarbeit, diese, ich finde in Englisch Due Diligence. Was würde man da auf Deutsch sagen? Due Diligence.
Also Due Diligence ist eigentlich eher sowas, was man im Kontext von so einer Prüfung, so einer Business-Prüfung nimmt. Das gibt keine direkte Übersetzung eigentlich.
So ist es so ein bisschen fokussierte Konzentration auf das, was zu tun ist, um weiterzugehen, ne? Um weiterzugehen.
Ja.
Commitment. Also ich bin verpflichtet, meinem Weg zu gehen. Mit dieses, ich habe sofort ein Herzgefühl dazu. Das hätte ich früher nicht gehabt. Es kommt durch dieses Herz mitnehmen. Für dich. Für deinen Weg. Und das, finde ich, ist eine Praxis, die ich nur durch das Enneagramm habe wirklich erfassen können. Ich habe sicherlich Bücher darüber gelesen vorher. Ich habe meditiert vorher. Ich hatte spirituelle Lehrerbücher gelesen vorher. Aber die wirkliche Praxis und Erfahren mit diesen drei Zentren, das habe ich nur in die Enneagramm-Welt lernen können, meiner Meinung nach. Insofern, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Dann gibt's, ich mache einfach mal die nächste Frage. Tatsächlich auch gar nicht so selten und auch jemand erst letztens nochmal gefragt, warum sind denn diese Worte, die man so liest in den Büchern, alle so christlich geprägt und vor allem auch so heftig? Also in dem Fall war es nicht seltenerweise ein Enneagramm-Stil 8, der mit dem Wort Rache nicht so, das nicht, Wort nicht so gerne mag. Ich würde sagen, zu Recht. aber warum stehen da diese Worte, Pam?
Da können wir zu dieses Woher, mein damals woher kommt das Enneagramm? Und in 1991 hätte ich nur zu Gurdjieff zurückgehen können. Weitere Kenntnisse hatte ich nicht. Und er war nicht unbedingt eine christliche Lehre. Insofern hatte ich keine Erklärung für diese Frage. Aber heute, wie lange ist das? 25, 30 Jahre später oder 35 Jahre später? Ich habe verstanden, wie weit zurück die Ursprung von dieses Wissen, die im Enneagramm enthalten ist, tatsächlich geht. Und wenn wir zurückgehen zu Evagrius Ponticus, 300 nach Christus, und er hat, er war einer von diesen, Wüstenväter, und hat Menschen beobachtet und erkannt, dass sie so eine gewisse Triebhaftigkeit haben, in Verbindung mit bestimmten Gedankengängen, Leidenschaft. Und er hat 8 und nachher Gott sei Dank auch ein 9. Wort dafür aufgeschrieben in, ich glaube, Altgriechisch. Aber er hat seine Schriften gemacht, er hat Geschichten darüber erzählt, diese Menschen und wie die getrieben werden und mit welcher Leidenschaft oder Triebe die getrieben werden und was für Gedanken dazu. Man könnte vielleicht heute, würde man sagen, die Grundlebensstrategie. Und dadurch, dass er sich damit beschäftigt hat und im Grunde zu der Zeitpunkt die Ursünde beging, mehr über die Menschen zu wissen, als die Kirche schon erzählt hat. Das geht nicht. Also er ist in die Wüste geschickt worden. Und mein Bild ist, die katholische Kirche hat dieses Wissen genommen, aber die haben gedacht, könnte nützlich sein. ist vielleicht was dran. Es wird nicht nur ein Bild, aber ich habe so ein Bild von, die haben es in Zeitung gepackt und in irgendeinem, das gab es doch gar nicht, aber die haben für sich weggepackt. Und irgendjemand hat es irgendwann mal rausgeholt und hat es nützlich gemacht, in die Bibel die Geschichten erzählt. Alle diese, ne, Dantes Inferno und also die Literatur ganz weit zurück. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales. Es gibt so viele Geschichten, die darauf basieren, auf genau diese, also sieben, zwei sind verschwunden, diese sieben Triebe, Menschen, die mit diesen Triebe sozusagen unterwegs sind in der Welt.
Was man dann ja auch im Mittelalter als sogenannten Todsünden bezeichnet hat, ne?
Tod, genau. Und ja. Dantes Inferno, die Ebenen, die wir durchgehen, um im Himmel zu kommen. Und es scheint, also damals schon, die haben die Menschen beobachtet, dass da war etwas, was die Menschen wiedererkennen konnten. Also es hat schon ein Wahrheitskontext offensichtlich gehabt. Nicht für alle Menschen, aber für viele Menschen. Und natürlich, weil es kirchlich Literatur war, hat es diese Sünde und Transformation in die Tugend. Und das ist diese Ursünde, Transformation in Tugend, das ist die Sprache, die wir sozusagen geerbt haben. Und wenn man die Worte für die leidenschaftlich schaut, ich meine, ich wollte Stolz bestimmt nicht haben. Und diese fokussierte Konzentration mit Schmeichelei fand ich auch nicht so charmant.
Auch bei mir mit Täuschung und Eitelkeit ist auch nicht so schön.
Es ist nicht möglich, in einer modernen Welt diese Worte im Enneagramm zu lesen, zu hören und irgendwie ein positives Gefühl dafür zu bekommen. Aber lass uns sehr klar sein, wir sind weiter.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also ich will ja ganz kurz dazu was sagen. Also ich finde nur für die Präzision, nur, also diese Worte, ja, die Kirche hat sie damals schon gekannt und genutzt und die sind auch älter auf Basis dessen die Strukturen der Enneagrammstile basieren. Aber es war nicht so, dass es damals schon Enneagramm hieß. Also es ist nicht das Enneagramm damals gewesen, sondern die Lehre, die im Enneagramm steckt, basiert auf vielen Wurzeln und Quellen von Forschung von schlauen Menschen. Das wollte ich nur einmal präzisieren. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, okay, Pam, jetzt stehen da ja eigentlich noch diese Worte, aber was machen wir heute damit? Also wie gehen wir von Enneagram Germany damit um? Ja. Weil wir laufen bestimmt nicht rum und sagen, Todsünde, also.
Also ich möchte, der Anfang war, Menschen beobachten. Es gab immer schon Menschen, die sich für Menschen interessiert haben und wollten sie erschließen, was die bewegt in der Welt. Ich glaube, das kann man schon sagen, das hat Evagrius auf jeden Fall, das war der Urgrund für seine Forschung, für seine Arbeit mit diesen Worten für die Leidenschaften. Wir sind heute mit dem Enneagramm unterwegs als intelligentes Kartenmaterial für die Evolution. Kartenmaterial in dem Sinne, du kannst eine Landkarte, eine Karte benutzen, so viel wie du möchtest, die kleinste kleine Gasse irgendwo in einer Stadt entdecken oder eben nur die Hauptstraßen durch und weiterzukommen. Norden, Süden, was auch immer. Also es ist so reichhaltig, wenn man es benutzen möchte. Dieses Wissen ist schon in der Welt gewesen, jetzt seit mindestens 2000 Jahren und manche Symbole scheinen noch älter zu sein. Also wir können davon ausgehen, immer irgendwie zurück zu Sacred Geometry. Es gab schon einen Anfang von dieses Wissen, von diesem Symbol, was wir heute als Enneagramm kennen. Und dass das sinnvoll ist, im Sinne von Evolution ist sinnvoll. Also in unserer Welt, wir interessieren uns sehr für Biologie, für Physik, für die wissenschaftlichen Ergebnisse von alles, was menschlich ist, unser zentrales Nervensystem, Energie, wie wir reagieren, emotional reagieren. Also diese drei Intelligenzen, sogenannte Stammhirn, limbischen System und Neokortex, wir interessieren uns sehr dafür und alle Ergebnisse, wissenschaftlichen Ergebnissen. Und wir schauen, wie es passt in unsere Enneagramm Arbeit, aber auch, was wir erleben. Und wir sind hoffentlich sehr sorgfältig. Wir lassen uns gut kritisieren. Wir lassen uns feedbacken. Wir wollen nicht recht haben. Wir wollen einfach im Flow sein von Lernen und integrieren, was wir mehr verstehen, was wir besser verstehen können und dadurch besser zur Verfügung geben, was die Menschen an Wissen nutzen können für ihre eigene Entwicklung. Und wir sind vielleicht mutig ein bisschen, wir erleben, dass das Enneagramm ein Werkzeug ist, Kartenmaterial, die du für dich anwenden kannst, wenn du willst, wenn du dafür motiviert bist, um deine eigene Entwicklung schon ein ganzes Stück voranzutreiben. Bewusste Evolution. Bewusste Evolution. Und unser Verständnis heute ist, wir sind biologisch dafür konzipiert. Ich meine, wir entwickeln uns schon weiter als Menschen seit 300.000 Jahren wissen die, dass das Gehirn sich maßgeblich weiterentwickelt, seit ungefähr 300.000 Jahren. Also wir lernen, wir machen Praxis und wir können uns bewusst weiterentwickeln. Ich finde das so berührend, bewegend, unglaublich, aber gleichzeitig aus einer evidenten Realität mit so vielen Menschen darüber reden zu können, das finde ich ja einfach wunderbar.
Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Dinge, die ich nochmal vorheben will, dieses darüber reden können, weil die Worte, die da stehen, ich komme wieder zurück auf die ursprünglichen Worte, sind erstmal natürlich komplett besetzt von jeglicher Interpretation, auch sozial geprägte Worte, die eben eine gewisse Negativität, Urteil, Bewertung, alles drin haben. Aber das zu entkräften, eben im Erleben mit einem Menschen, und wenn man jetzt ein Wort nimmt, das eben herausfordernd erstmal klingt, aber dann überprüft, wie wirkt dieses Wort für diesen Menschen in ihrem Leben? Wie hilft es denen? Wie unterstützt es sie? Welche Kompetenzen entwickeln sie daraus? Und damit sind wir gar nicht mehr bei dem Wort, sondern bei dem Menschen.
Ja.
Dann bekommt es auch eine andere Tiefe und Qualität und dann ist es auch eine andere Verständnisebene, eine andere Entwicklungsebene. Vor allem nicht mehr die Entwicklungsebene, wo wir uns über Worte echauffieren oder nervig finden, sondern wo wir uns begegnen auf einer Ebene, wo wirklich auch Verständnis entwickelt wird. So, ach, so siehst du das, die Welt. Ach so, nee, bei mir ist es ja ganz anders. Ich habe da tatsächlich, ja, oder Pam, sag erst du.
Also ich finde das so interessant. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut ausdrücken kann, aber ich bin an einem Punkt, wo Bewertung, es ist für das Gehirn nützlich, limbisches System bewertet ständig, es ist für das Gehirn nützlich, aber wir haben die Aufgabe aufzupassen, dass wir unser Herzzentrum aktivieren und dass wir nicht landen in dieser alten Programmierung, weil Bewertung sucht oft das Negative und diese sogenannte kritische, das ist eine Qualität von Bewertung. Ich behaupte, es gibt eine fast neutrale Bewertung. Das heißt, wir wollen es schon wissen, aber es macht keinen Sinn, es zu bewerten. Loslassen von die Art, wer ist schuld, wo kann ich hinhauen, wo kann ich hintreten, wo kann ich schlecht machen, wo kann ich das Wort kritisieren, Kritiklust. Ich bin an einem Punkt heute, wo ich einfach ganz schnell bemerke, es ist sinnlos. Es ist Energieverschwendung, Zeitverschwendung. Und die einzige Möglichkeit, es zu stoppen, dafür brauchst du dein Herzzentrum. Also du musst präsent sein, du musst wach sein, aber du brauchst dein Herzzentrum, beruhigt das Ganze immer wieder. Und dann kann was Neues entstehen. Transcend and include.
Ich wollte da tatsächlich auch noch was zu sagen. Also vorhin dieses Thema mit voneinander lernen und wirklich die Verständnis zu entwickeln, wie Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Und ich habe das tatsächlich auf so einer eigentlich banalen Ebene erst vor wenigen Tagen eine neue Erkenntnis bekommen in Konversation mit einem Kopfmenschen, wo mir eigentlich klar wurde, es ist so eine banale Aussage, die ich jetzt mache, aber die ist tatsächlich heftiger, als ich dachte. Kopfmenschen denken über Fragen nach. Also, klar denkt man über eine Frage nach, wenn man eine Frage gestellt bekommt, aber was ich damit meine ist, du fragst einen Kopfmenschen etwas, alleine schon sowas wie, bist du müde, hast du Hunger, dann wird im Kopf drüber nachgedacht, ob das jetzt sein kann, dass ich Hunger habe, weil ich habe ja heute eigentlich das und das gegessen. Eigentlich könnte es ja was anderes sein. Mein Magen grummelt aber eigentlich noch nicht. Also es wird wirklich über die Frage aktiv, bewusst Gedankengänge, Prozesse gestartet, um dann eine Antwort zu geben. Und ich dachte, und ich, für mich ist es so, hast du Hunger? Ja, also bei mir ist da nicht viel Denken da drin. Ich müsste wirklich aktiv, bewusst die Entscheidung treffen, okay, ich denke jetzt mal über diese Frage nach, aber ob ich jetzt müde bin oder nicht, da muss ich nicht drüber nachdenken, persönlich.
Man muss es ja spüren, ne?
Und deswegen war ich so, deswegen ist es so banal wie fast schon genial, diese Erkenntnis zu bekommen. Ja, also die denken einfach über Fragen nach.
Also ich muss denken, ob ich Hunger habe. Ich muss denken, ob ich müde bin. Ich muss denken, ob ich Durst habe. Richtig?
Ich muss denken, ob ich nochmal, willst du dieses Stück auf dem Teller noch essen?
Ja.
Das ist ein Gedankenprozess.
Ja.
Der muss Dinge abwägen und überprüfen und dann zu einem Entschluss kommen.
Und in etwas extremeren Fall, die denken über deine Frage nach, warum du es stellst.
Oh, das kommt ja natürlich auch noch dazu, ne? Ja.
Also wenn es etwas diffiziler ist, dann können die wirklich, was hast du für eine Absicht? Warum hast du die Frage gestellt? Ist das überhaupt eine valide Frage? Steht dir das zu, mir diese Frage zu stellen? Also ja, man kann wirklich im Kopfzentrum mit Fragen sich lange und gut in der Tiefe beschäftigen, ohne eine Antwort zu geben, ob du Hunger hast oder ob du Durst hast oder ob du eine Pause brauchst oder.
Und warum erzähle ich das? Weil wenn wir jetzt wieder auf diese Ebene kommen, ich komme wieder zurück zu diesen moralischen Worten, wenn wir da bleiben würden, würde alle diese Nuance und Vertiefung und dieses Miteinander ins Gespräch kommen und echt verstehen, was in diesem Leben passiert, würde nicht passieren. Mhm. Wir würden einen intellektuellen Austausch über Worte machen und nicht echte Gespräche über Unterschiedlichkeit. Ja.
Man könnte auch sprechen über gefühlte Gespräche. Ich meine, ich war eben, was machen wir im Herzen? Natürlich haben wir genauso eine Gewohnheit, eine Programmierung. Wir können uns über unser Image überlegen und darf ich jetzt sagen, dass ich Hunger habe? Oder also wir können viel drüber nachdenken, bevor wir wirklich eine Antwort geben, wenn unsere Image-Themen irgendwie online kommen oder. Und ich meine, Bauchmenschen wissen, wie viel die drüber nachdenken können, dass die Recht haben, dass irgendwas gemacht wäre oder nicht gemacht würde und hätte gemacht werden müssen oder so. Also dieses Festhalten, das können wir alle über unsere Gedanken, ne, so an die Themen, klar, die unser Zentrum interessieren.
Ja, dann eine kleine letzte Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen, Pam, würde ich gerne noch stellen. Ist das Enneagramm, der Stil, Struktur, wie auch immer man es nennen will, der Typ, angeboren oder wann kommt der zustande? Wie kommt der zustande?
Das ist eine sehr häufige Frage, die wir hören. Wir haben eben darüber gesprochen, über ein Conscious Evolutionist. Für uns macht es einfach Sinn, als Spezies Mensch, dass wir diese 9 unterschiedliche Enneagramm-Stile haben. Und wenn die Natur es brauchen würden, dass wir nur 6 haben oder 12, dann wäre das sicherlich auch der Fall. Das heißt, wir glauben nicht, dass wir Menschen einen Einfluss darauf haben im Sinne von Beälterung oder die DNA unserer Eltern oder so. Wir sind ziemlich überzeugt, dass das ein Merkmal der Natur ist. Ich habe keine Statistik, wie viele Menschen braune Augen, blaue Augen und so weiter. Und wir haben keine Statistik über die Enneagramm-Stile. Wir haben einen Eindruck, darüber sprechen wir. Aber wir haben keine wirklich zuverlässige Statistik darüber. Aber wir glauben, dass es Sinn macht, so wie es gerade ist mit diesen Enneagramm-Stile. Und wir glauben schon, dass es sich entwickelt ausgrund von einer natürlichen angelegten Neigung. Und ob man das zurückverfolgen kann, dass es in der DNA irgendwo programmiert ist, das wissen wir nicht. Aber wir glauben nicht, dass es durch die Erziehung der Eltern verändert werden kann. Das glauben wir nicht. Mhm. Ich hoffe, also dass das genug Antwort ist.
Ja, ich würde noch eine Sache ergänzen wollen. Die Neigung, mit der, also eine Neigung, die angeboren ist, und dieses Erziehung kann sicherlich sehr, sehr viel beeinflussen und prägen.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Und auch die Biografie und die Kulturkreis, ja, natürlich. Ja.
Aber es kann nicht den Enneagramm-Stil selbst verändern. Also wenn du bist eine 2, ich bin eine 3, unsere Eltern hätten unseren Stil nicht verändern können. Aber was sie haben gemacht, sicherlich automatisch, ist, dass unsere Verhaltensweisen, unsere Glaubenssätze, die dann eben biografisch vielleicht auch sind, teilweise, dass die natürlich unseren individuellen Ausdruck, wie wir individuell uns in der Welt bewegen, den eben beeinflussen können.
Ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch diese Fragezeichen da drin. Wir dürfen gerne ein bisschen das Mysterium, dass wir alles nicht so ganz genau wissen, das dürfen wir auch ein bisschen zulassen, ne? Also wann genau kommt diese Prägung, diese Neigung, dass wir zu einem Enneagramm-Stil? Wir haben keine Grundlage, um zu glauben, dass es bestimmte Elternstile, Enneagramm-Stile, bestimmte Kinderstile produzieren. Wir gucken oft hin und wir sehen ganz diverse, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also 2 Achte in Kinder und beide Eltern keine 8 weit und breit. Also, ne, das, und dann gibt es auch so, finde ich schon, so Ketten, wo man sieht laute Herzmenschen oder laute Bauchmenschen. Also es gibt halt Phänomene, die wir beobachten, aber wir haben noch keinen Grund, ein System so im Sinne von
Stile. Ich finde, die positive Nachricht ist, was das Enneagramm ja, wenn ich so ein bisschen jetzt versuche zusammenzufassen, das Enneagramm erklärt nicht deine Individualität. Also du behältst deine Einzigartigkeit als Absolut. Mensch mit deinen von beruflichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Erlebnisse, all das ist komplett, bleibt dir erhalten.
Absolut.
Was es erklärt, ist die tieferen psychologischen, aber auch systemischen, neurophysiologischen Systeme, Muster, Automatismen in Denken, Fühlen, Verhalten, sozusagen, warum handelst du so, wie du handelst? Und das ist tatsächlich das Interessante am Enneagramm. Ich finde, das ist wie so ein Verbindungsstück von sehr, sehr vielen Modellen und Lehren. Also, wir hatten diese Frau jetzt am Anfang der Episode, die irgendwie Retreats gemacht hat und Yoga gemacht hat und Bücher gelesen und Podcasts. Und wenn man diese riesige Menge an Wissen und so, kann man durch Enneagramm, finde ich, irgendwie zu verknüpfen und konsolidieren. Das finde ich so schön. Also es bringt wie so ein Ankerpunkt, so eine Verbindungsbrücke. So.
Ja. Es ist schon eine Struktur. Also neurophysiologische Struktur, mit denen wir unterwegs sind, diese Enneagramm-Stil. Und eine intrinsische Motivation, mit dieser intrinsische konzentrierte Fokussierung auf die Welt. Das sind schon sehr, sehr prägende Themen, die offensichtlich in allen Menschen für irgendein Stil vorhanden ist. Und ich glaube, dass bisher alle Schulen, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Leadership Training, Kommunikationsentwicklung, es gibt so viele Bereiche, Supervision, Intervision, unterschiedlichste Bereiche von Lehren.
Pädagogik,
ja, genau. Aber es,
ganz großes Feld.
Es geht einfach. Auch wenn wir Ergotherapie oder, ja, also, und die verschiedenen Schulen Neurolinguistic Programming oder, also, es gibt einfach so viele Titel von Schulen, von Methodik, von Möglichkeiten zu lernen über dich und für die persönliche Entwicklung. Aber ich glaube, dass wir für sagen können, überall ist das Enneagramm relevant, wenn man es kennt und wenn man es für sich in der Reflexion anwendet.
Überall, sagen wir mal so, überall würde das Enneagramm das, was man lernt, noch mehr Präzision geben.
Und Tiefe,
ja.
Und Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja.
Es ist ein Quantumsprung. Es ist ein Quantumsprung in Bewusstsein, was möglich wird.
Ja, ja.
Und das hören wir einfach so oft. Also das hören wir einfach so oft. Menschen haben mit bestimmten Themen gearbeitet, teilweise 20 Jahre und dann kommen die in diese Enneagramm-Welt und die lernen über die drei Zentren und die lernen, was die wie Praxis verändern können, was sie vorher nicht wussten. Und die bemerken einfach, dass es eine große Funktion hat und eine große Wirkung hat. Das sagen die auch immer wieder.
Ich höre so oft so einen Satz wie, das habe ich in 5 Jahren Therapie nicht gelöst, ne? Also das höre ich so oft.
Ja.
Ja, okay, Pam.
Ich bin der Beispiel. Ich habe das Wort Stolz nie gehört. Ich habe das Wort Manipulation nie gehört in meine Richtung.
Ja, ja.
Sehr wohl, dass ich kein Bauchzentrum hatte. Das Wort Wut würde oft in meine Richtung als Entwicklungsfeld genannt. Aber Stolz und Manipulation nie. Also insofern.
Ja, Pam, also noch einmal der Hinweis. Wir haben jetzt den Einführungskurs komplett neu strukturiert. Du erhältst, wenn du da Lust drauf hast, Zugang zu einem 60-minütigen Videokurs, wo die wichtigsten echt Grundlagen, was ist das Enneagramm, die 9 Stile, 3 Zentren, wo wir das erklären. Und dann bekommst du 2 Live-Webinare, jeweils 1 Stunde, um diese Themen zu vertiefen, Fragen zu stellen, erste Reflexionsübungen, natürlich auch Kontakt mit uns und Austausch. Also das ist, finde ich, eine sehr gute neue Art, das zu tun, damit umzugehen. Wie steige ich ins Enneagramm ein, ne, diese Frage. Und ich hoffe, mal gucken, wir kriegen ja jetzt Reaktionen. Mal gucken, wie es ankommt. Und wir als schöne angepasste Herzmenschen werden sicherlich auch mit dem Feedback sehr, sehr gerne arbeiten und die möglichst beste Einführung zur Verfügung stellen, die wir eben zur Verfügung stellen können. Also immer gerne Feedback, damit wir auch natürlich das Angebot noch optimieren, verbessern können. Ja, danke Pam.
Danke Philipp. Ich bedanke dich für deine Initiative, für deine Arbeit. Und eben diese Initiative auf eine andere Art, diese Einführung zu machen. Du hast ja recht. Seit 1991 ist eine lange Zeit. Und ich bin nicht unglücklich, wenn ich nicht jedes Wort neu erklären muss. Ich finde es toll, wenn die Menschen schon ihre eigene Arbeit gemacht haben und gelernt haben. Und dann kommen die mir ihre Fragen, weil ich liebe es. Die Fragen und die Klärung, das liebe ich. Das finde ich immer interessant, mit Menschen so zu arbeiten. Danke.
Ja, danke, Pam.
Du bist tüchtig.
Genau. So bleibt es auch noch bis nächstes Jahr, weil jetzt geht's quasi weiter.
Und ich bin so froh, dass du diese Kompetenz hast und dass du das machst. Und ich bin so glücklich, dass ich das nicht muss.
Ich wäre auch glücklich, wenn ich das nicht machen müsste. Okay, Pam.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.